Sehnsucht Mama. Kinderwunsch und Mama-Gedanken. Meine persönlichen Erfahrungen gespickt mit therapeutischem Fachwissen. Ich bin Lena und ich trage mein Herz auf der Zunge. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Sehnsucht Mama. Heute geht es um ein Thema, bei dem ich gar nicht weiß, ob schon so viele davon gehört haben. Deswegen ist es unbedingt wichtig, darüber zu sprechen. Und zwar Muttertät. Also wie das Mama-Werden uns und unser Gehirn verändert. Und das sogar teilweise auch schon im Kinderwunsch. Also wirklich spannend. Ich glaube, wir sind uns da wahrscheinlich einig, dass kaum etwas unser Leben so durcheinander wirbelt wie das Mama-Werden. Das macht nicht nur unglaublich viel mit unseren Hormonen, unserem Körper und unserem Alltag, sondern es verändert nachweislich unser Gehirn. Also das ist wirklich angelehnt an die Pubertät. Deswegen nennt man es Muttertät. Und diese Veränderungen passieren eben teilweise auch schon im Kinderwunsch oder auch bei dem Verlust einer Schwangerschaft, also bei einer Fehlgeburt. Wie das alles funktioniert, was da passiert, darüber spreche ich jetzt mit einer Frau, die es genau weiß. Das ist Annika Winn. Moin erstmal, Annika.
Hallo.
Jetzt musstest du schon so lange zuhören. Also Annika ist Physiotherapeutin für Frauen, Doula, Autorin und eben Expertin für Muttertät. Annika, wie schön, dass du da bist.
Danke, dass ich da sein darf.
Inwiefern verändert das unser Gehirn, um mal so direkt reinzubrechen?
Direkt reinzubrechen, ja. Also es ist total spannend. Als ich das erste Mal davon gehört habe, habe ich irgendwie gedacht, das müssen alle Frauen wissen. Eigentlich unsere gesamte Gesellschaft sollte das wissen. Mhm. Es ist so, dass in der Forschung festgestellt wurde, wenn du eine Mutter ins MRT schiebst, also einen MRT-Gehirnscan machst, dass der Computeralgorithmus mit fast 100%iger Sicherheit feststellen konnte, ob es sich um ein Gehirn von Müttern handelt oder nicht.
Krass.
Ja, und ist wirklich, das ist einfach mal so, okay. Und es ist eben nachgewiesen, dass es ganz bestimmte Areale betrifft. Also es verändern sich eben Bereiche, die für Empathie, Fürsorge, Selbstreflexion, emotionale Regulation und soziale Wahrnehmung zuständig sind, was total Sinn macht. Denn wir brauchen ja all diese Fähigkeiten, wenn wir Mutter sind und aber eben auch schon vorher in der Schwangerschaft. Also man geht davon aus, die Forschung ist jetzt mit MRT-Scans nicht im Kinderwunsch aktiv gewesen, aber man geht eben davon aus, weil wir ja wissen, dass unser Gehirn, also diese Neuroplastizität als Begriff eingeworfen, dass unser Gehirn nicht einfach bleibt, wie es ist, sondern dass es sich formt durch unsere Gedanken, durch unsere Gefühle, durch das, was wir erfahren. Und da geht man eben von der Psychologie davon aus, dass sich das Gehirn auch schon im Kinderwunsch natürlich verändert, weil wir beschäftigen uns dann mit diesen Themen sehr intensiv. Und auch da geht man eben davon aus, dass diese Bereiche schon aktiviert werden.
Das ist echt spannend. Also das heißt, unser Gehirn verändert sich. Wir werden empathischer, zugewandter, fürsorglicher.
Ja.
Was ist mit Menschen, die vorher schon empathisch und fürsorglich waren? Verstärkt sich das dann noch oder zentriert sich das dann ausschließlich quasi auf das Kind?
Ja.
Und also, weil wenn ich jetzt an mich denke, ich war, glaube ich, immer schon sehr empathisch. Nicht, ne, ich habe auch nicht umsonst diesen Beruf irgendwie dann gewählt.
Ja.
Und mein Umfeld leidet aber schon eher darunter, weil ich war immer eine gute Zuhörerin, das bin ich jetzt nicht mehr. So, also jetzt außer im Podcast häufig.
Ja. Ja.
Aber für meine Freunde und für meine Familie war ich vorher auf jeden Fall mehr da und da fehlt mir jetzt die Kapazität. Also ich glaube, wenn die das hören, würden die sagen, okay, schade Lena, bei dir hat es nicht funktioniert. oder ich zentriere das halt und fokussiere das halt komplett aufs Kind.
Ja, ich denke mir. Also ich denke, das wird bei dir dann sehr fokussiert, dass du einfach alles, was vorher in Freundschaften wahrscheinlich gesteckt hat und in der Zugewandtheit des Außens, fokussiert sich dann eben aufs Kind. Ne? Also das ist wahrscheinlich dann für dich auch vielleicht in den Arealen gar nicht so eine große Veränderung gewesen, wie jetzt vielleicht bei anderen Menschen, die da nicht so einen starken Zugang zu haben zu ihren zur Empathie oder auch zu den empathischen Gefühlen oder so, ne?
Ja.
Genau, also zudem muss ich natürlich sagen, ich bin weder Neurobiologin noch Neurowissenschaftlerin. Das ist sozusagen das, was ich mir selber aus Studien erlesen habe, was ich recherchieren konnte, was ich mit Kolleginnen im Austausch bin und da einfach total drüber staune, weil es mir sehr hilft, auch in meiner Arbeit mit den Frauen natürlich, weil es so viel Entlastung schafft, um diese ganzen Transformationsprozess etwas besser verstehen zu können.
Total. Ja, du hast ja auch ein Buch geschrieben. Da
Genau.
kommen wir später auf jeden Fall noch zu. Ich will nur noch mal einmal nachfragen, also werden diese Areale dann größer im Gehirn oder?
Genau, also man sagt, das ist eben das Verwirrende, dass diese graue Substanz schrumpft. Also man sagt um 7%. Und da denkt man ja erstmal, und das ist dann eben auch so verknüpft mit solchen, wie ich finde, lächerlich machenden Begriffen wie Mommy Brain, Stilldemenz oder sonst Schwangerschaftsdemenz. Ja, die kennt man ja so ein bisschen. Weil man eben so ein bisschen, ich schätze, dass es daher kommt, dass man eben so denkt, es wird etwas schlechter, ich werde vergesslicher. Was da aber passiert, also im Gehirn ist es nicht so, dass wenn etwas reduziert wird an Masse, dass es schlechter wird, sondern dass es fokussierter wird. Das kann man sich ein bisschen vorstellen wie eine Landstraße, auf der man langsamer fährt und eine Autobahn, wo du vielleicht einfach viel schneller fahren kannst, weil eben einfach diese Strecke immer wieder dann auch befahren wird. Und es ist so ein bisschen, man kann sich das so ein bisschen vorstellen wie ein normales Internet und dann kriegst du Glasfaser. Es geht halt einfach viel direkter, schneller, ist jetzt so ein bisschen blöder Vergleich, aber
Nee, finde ich gut.
Kann man sich ein bisschen vorstellen, ne? Dass es so wie so ein Software-Update ist im Prinzip, was man da für diese Regionen bekommt, ja.
Okay, also du würdest das, wenn man es überhaupt bewerten möchte, eher als was Positives bewerten.
Absolut, absolut, ja.
Ja, weil sich einfach die Prioritäten ein bisschen verschieben
Ja,
auch, ne? Also ich
genau.
weiß von einer anderen Mutter, die mal erzählt hat, sie hat regelmäßig im Wochenbett oder auch darüber hinaus noch immer vergessen, dass sie Essen gekocht hat.
Genau, ja, es gibt viel.
Und ja, genau. Und sie hat halt, oder ich glaube, die meisten Leute denken dann, ja gut, du hast eben viel zu tun. So, ne, die hat eben auch noch Zwillinge. Vergisst du das halt, ne? Musst du hier und da und überall und versuchst alles zu handeln und es ist einfach zu viel und der Mental Load ist zu viel und so. Und dann wird es darauf geschoben. Aber es liegt tatsächlich auch einfach daran, dass sich das Gehirn so verändert und dass es die Prioritäten nicht auf rationale, kognitive, pragmatische Dinge vielleicht unbedingt setzt, sondern eher auf was Feineres, was Zwischenmenschlicheres. Ne?
Genau. Und das ist auch so ein bisschen der Grund, das ist für die Frauen auch immer sehr entlastend zu hören, was auch immer man dann daraus macht. Aber viele haben so das Gefühl, nach der Schwangerschaft, nach der Geburt, in diesem ersten Jahr und dann geht man zurück in den Job, dass man das Gefühl hat, diese Schuhe des Berufs passen überhaupt nicht mehr zu einem.
Ja.
Man ist da entweder rausgewachsen oder es passt eben einfach vom Gefühl her nicht mehr, weil sich eben so neue Fähigkeiten entwickelt haben, dass viele Frauen sagen, ich weiß gar nicht, was ich da gemacht habe. Es kommt mir so unbedeutsam vor. Also es kommt natürlich immer so ein bisschen auf den Beruf an und ich glaube, wir können jetzt auch nicht alle in die sozialen Berufe gehen deswegen, aber manchmal findet man dann ja auch kleine Möglichkeiten, was man vielleicht verändern kann, wo einem etwas mehr Sinn gibt oder so in der Freizeit oder wie auch immer. Es ist auf jeden Fall ein großes Thema, so diese berufliche Identitätsveränderung auch.
Ja, total.
Das ist man eben einfach durch diese Wissenschaft, finde ich, so erklärbar und so verständlich, ne? Dass man nicht denkt irgendwie, was ist mit mir los, sondern dass man es einfach gut verstehen kann. Und das ist so ein bisschen, du hattest das ja erwähnt mit der Pubertät, also da sind wirklich sehr viele Parallelen, wenn man das vergleicht, da verändert sich eben auch ja körperlich sehr viel, hormonell sehr viel. Und wenn man einen 25-Jährigen sagt, bist du noch so wie mit 12, dann wird er auch sagen, nein. Also ne, da passiert ja eben, also diese Umstrukturierungen im Gehirn sind ja ein ähnliches Ausmaß wie in der Pubertät.
Wahnsinn, ja, das ist echt mal ein krasses Beispiel. Also,
Und deswegen heißt es ja auch Muttertät. Also es ist eben abgeleitet von dem Wort Pubertät und kommt aus dem Englischen von dem Wort Matrescence, also angelehnt an Adolescence, Erwachsenwerden. Die fassen das noch so ein bisschen weiter. Die sagen eben dieses gesamte Erwachsenwerden, was ja dann bei Matreszenz auf Deutsch sozusagen noch viel größer ist, ne? Also es ist eben nicht nur sogar diese kurze Zeit der Pubertät, sondern wirklich dieses Erwachsenwerden, was ja bei uns eben einfach auch viele, viele Jahre dauert, ne? Also, und das finde ich so wichtig, dass man einfach sagen kann, okay, wow, was da in uns passiert, das ist ein riesengroßer Umstrukturierungsprozess, der darf eben einfach auch Zeit brauchen, ne? Also eben ein Hineinwachsen in diese Rolle, in diese neue Identität.
Absolut, genau so heißt ja auch dein Buch, vom Hineinwachsen ins Mama-Sein,
Genau, ja.
weil das natürlich dann eine extreme Veränderung ist auf allen möglichen Ebenen.
Dann.
Und ich weiß natürlich nicht, es gibt ja auch die Mütter, habe ich zumindest das Gefühl, oder das wird vermittelt. Eine Freundin von mir sagt dann auch manchmal, ich glaube, die machen dann sich selbst und dir auch mal was vor, so, weil sie es gern so hätten. Aber es gibt ja auch manche Frauen, die sind da sofort drin, die haben überhaupt keine
Ja,
Berührungsängste, die
das
wissen
ist ganz
sofort, wie sie das,
unterschiedlich.
ne, die können
Ja.
sofort das Kind anfassen, also wissen, wie sie es halten sollen und so. Ich weiß, ich hatte so Angst, was kaputt zu machen. Und das habe ich immer schon gehabt. Und dann haben alle zu mir gesagt, ja, aber wenn das dann dein eigenes ist, dann hast du das nicht mehr. Und ich hatte das so auf jeden Fall. Das kleine Mäuschen war da und dann, klar hatte ich sie sofort dann irgendwie auf dem Arm und bei mir. Aber sie dann anders zu nehmen und anders hinzulegen, das war bei mir nichts Selbstverständliches, gar nicht. So,
Ja,
ne?
ja.
Und auch dieses am Anfang, wie tröste ich denn? Wie halte ich denn? Und also ich war manchmal richtig hilflos, zumindest im Krankenhaus. Zu Hause war das dann irgendwann besser, aber im Krankenhaus war das echt heftig, dass ich
Ja.
dachte, jeder andere kann mein Kind besser trösten als ich. Scheiße. So.
Ja.
Also das hat mich auch richtig beschäftigt dann irgendwie. Und dann, also ja, ich bin da wirklich reingewachsen irgendwie
Ja,
eher, würde
ja.
ich sagen.
Ganz interessant, dass du das sagst, weil das ist eine der ersten Seiten bei mir im Buch. Da habe ich geschrieben, ich kann das noch nicht. Also wie
Ja.
viel dieses kleine Wort noch ausmachen kann, um uns selbst einfach auch so ein bisschen milder zu begegnen und uns klar zu machen, alles, was ich hier gerade tue, wickeln, stillen, tragen, trösten, wie du sagst, Emotionen aushalten, das alles ist ja das erste Mal. Ja,
Ja.
dass man es in dieser Form tut. Und unser Gehirn, wissen wir ja, liebt Routinen und Gewohntes. Also es ist einfach auch eine große, große Leistung und eine große Herausforderung, die wir da meistern. Und da kann man eben immer wieder sagen, ich kann es vielleicht noch nicht und ich lerne es noch. Und es ist eben einfach dieser Wachstumsprozess und dieses Hineinwachsen und dieser Weg, auf dem wir da alle sind. Und wie du gesagt hast, den einen fällt das leichter, dieser Übergang, und andere weniger. Also jede Frau erlebt das anders. Ich denke auch, im Kinderwunsch und in der Schwangerschaft wird es so sein. Manche sind in der Schwangerschaft gar nicht so mit diesen Zukunftsgedanken beschäftigt und andere eben sehr stark und überlegen schon sehr viel und machen sich vielleicht auch mehr Sorgen. Also da sind wir Menschen doch eben zum Glück ja auch sehr, sehr unterschiedlich, und deswegen sind diese Transformationsprozesse eben auch sehr, sehr unterschiedlich. Und ich glaube
Total.
trotzdem, wie du sagst, man sieht ja auch, wenn man so in Vergleiche kommt und denkt, alle anderen können das besser als ich, wir sehen ja auch auf Social Media immer nur diese kleinen Fenster, diese Mini-Ausschnitte, diesen kurzen Moment, diese 60 Sekunden, ne?
Ja.
Die meisten von uns haben diese Struggles und diese Gefühle. Und
Ja.
deswegen ist mir das so ein Herzensthema, weil ich das so wichtig finde, dass wir das als einen Prozess anerkennen und nicht sagen, ich gehe aus der Klinik oder aus dem Geburtshaus oder aus der Hausgeburt und bin jetzt Mutter und jetzt muss ich alles können und alles wissen. Nee, da passiert eben ganz, ganz viel.
Ja, unbedingt. Und ich finde, das ist so schön, du hast es gerade angesprochen, auch mit der Schwangerschaft. Manche, ne, ich habe die Schwangerschaft geliebt. Ich fand es so wunderschön. Ich hatte auch Übelkeit und alles, aber es war für mich einfach die Erfüllung eines meiner allergrößten Herzenswünsche sozusagen. Und es gibt aber ja auch andere Frauen, die sind überhaupt nicht gerne schwanger. Die haben Schwierigkeiten damit, wie sich der Körper verändert und so weiter und so fort, auch wenn sie vorher einen langen Kinderwunsch hatten. Und ich glaube manchmal, oder das könnte eine, in Anführungsstrichen, Gefahr sein, wenn ich einen langen Kinderwunsch hatte, dass ich mir das gar nicht so richtig erlaube, dass ich denke, okay, jetzt muss ich ja eigentlich doppelt und dreifach glücklich sein und ich müsste doch jetzt die Übermama sein, weil ich wünsche mir das schon so lange. Ich hatte doch genug Zeit, mich darauf vorzubereiten.
Ja.
Aber man kann sich auf gewisse Dinge einfach nicht vorbereiten, weil, also ich habe mich zum Beispiel aufs Stillen extrem vorbereitet.
Oh, da
Da,
bist du eine der wenigen. Ja, toll.
ja, ich, ja, danke. Ich hatte
Schön.
den Hebammensalon gehört, das,
Ah,
den
ja.
Podcast von Cici Rasche und
Ja,
Karin Dannhauer.
toll.
Das hat mir super geholfen. Und ich hatte eine sehr stillfreundliche Hebamme.
Wunderbar.
Und mit ihr habe ich mir dann halt schon mal diese, oh, wie hieß denn das nochmal? Es gibt so Videos, wo wirklich gezeigt wird, wie gestillt wird.
Ja, die sind ganz toll. Können wir vielleicht auch verlinken, ja.
Ja,
Ja.
genau. Weil das habe ich mir immer dann mal wieder angeguckt zwischendurch und dachte, okay, so muss es sein. Und dann habe ich eben auch immer wieder im Kopf gehabt, was du gerade sagtest. Ich kann das noch nicht. Und da kommen zwei Anfänger aufeinander. Mein
Absolut.
Baby hat es auch noch
Genau.
nie gemacht. Es ist gigantisch, was da für ein Instinkt dahinter
Ja.
steckt. Das finde ich Irrsinn. Woher weiß mein Baby, dass es zur Brust warzen muss und da drin? Doch,
Ja.
bäm. Ich finde,
Ja.
das flasht mich immer wieder.
Wirklich wow, ja.
Ja. Also, ne, da habe ich auch oft das Gefühl, okay, mein Baby kann mehr als ich. So, auf jeden Fall treffen da zwei Anfänger aufeinander und wir wursteln uns da irgendwie durch.
Ja.
Und wenn man ein gutes Umfeld hat irgendwie und sich im Krankenhaus wohlfühlt oder vielleicht zu Hause ist, oder ne, also mit meinem Mann zusammen hat das super funktioniert alles. Im Krankenhaus waren die nicht alle nett. Das war dann wirklich manchmal schwierig. So habe ich mich doof gefühlt, irgendwie auch manchmal verletzt gefühlt irgendwie so.
Ja.
Und was ich gar nicht habe kommen sehen, und vielleicht kannst du das auch erklären, ob das auch was mit den Gehirnen zu tun hat. Ich habe nicht geahnt, wie krass das ist, wenn mein Baby weint. So, weil ich würde mal behaupten, mein Gott, das klingt ja echt ein bisschen wie so eine Selbstlobhudelleite, so meine ich das gar nicht, aber ich kann Gefühle ganz gut aushalten bei anderen. Ne, das habe ich halt als Therapeutin, begleite ich das ja, und das haut mich jetzt nicht so außer Pfanne, sag ich mal.
Ja.
Aber mein eigenes Kind weinen zu hören, und das kann mir ja nicht sagen, was los ist. Das heißt, ich erahne es nur, und ich hatte auch vorher noch nie von diesem untröstlichen Stillen, von diesem untröstlichen Schreien gehört.
Ja.
Und da, das war so verrückt, weil meine Hebamme dann sagte, ja, die müssen sich auch manchmal von der Seele weinen, einfach manche Sachen.
Ja.
Und da geht es nicht darum zu trösten, sondern zuzuhören.
Ja,
und dann
das
dachte ich
ist
so,
schön,
aber,
dass sie das so gesagt hat, ja.
Ja, da geht, das ist super toll gewesen, weil das
Ja.
war für mich so ein Aha-Moment, weil ich dachte,
Ja.
sag mal, Lena, wie stehst du denn? Du hast ein Brett vom Kopf. Das machst du doch bei allen anderen Menschen auch. Wieso
Ja.
bist du nicht darauf gekommen, dass es bei deinem Baby auch darum geht, dass es einfach
Ja.
mal sagen darf, das ist ja alles scheiße hier, das habe ich mir ganz anders. Ich habe mir gar nichts vorgestellt, aber auf einmal ist alles anders. So.
Ja.
Oder das war so schön in der Gebärmutter, dieses Gebärmutterheimweh und so, ne?
Ja.
Und diese, also ich hatte wirklich das Gefühl, meine Amygdala, also
Ja, genau.
dieses Alarmzentrum im Gehirn,
Sehr aktiv.
das ist an, ich war wie auf der Flucht.
Ja.
Ich konnte mich, also mich mit anderen zu unterhalten oder irgendwas anderes zu machen, während mein Baby weint, unmöglich.
Ja.
Ich war wirklich in absoluter Alarmbereitschaft und bin es teilweise noch. Das ist weniger geworden, aber bin es noch. Das hat doch sicherlich was mit dem Gehirn zu tun, oder?
Genau, das ist, wie du sie schon erwähnt hast, ist die Amygdala, die da einfach ein sehr, sehr, also die ist einfach unheimlich aktiv in dieser Zeit. Und es hat natürlich immer was damit zu tun, aus unserer Steinzeit, aus unserem Steinzeithirn. Also es sind so ganz ursprüngliche Anteile auch, die da aktiv werden und einfach sofort anspringen, damit wir eben am Ende unser Kind schützen, ne?
Ja.
Und ich glaube, was da auch noch mit reinspielt, ist, dass wir eben eigentlich als Menschen eine kollektiv aufziehende Art sind. Also das bedeutet, dass wir von unseren Mitmenschen lernen. Ja, wir lernen nicht alleine, sondern wir lernen eben voneinander und miteinander. Und früher war das so, da hast du eben in deinem Umfeld, da hat dann die Tante, die Cousine, der große Clan ein Baby bekommen, und da wirst du auch dieses unstillbare Weinen bei irgendwem schon mal gehört haben. Und dann siehst du, und dann lernst du aber von Generation zu Generation, dass da keine Alarmbereitschaft drauf folgen muss, sondern dass es eben einfach dazugehört und dass sich dieses Kind auch wieder beruhigt. Also, und auch das Stillen ist so etwas. Ich bin mit einer ganz tollen Stillspezialistin sehr eng im Austausch. Und die erwähnt, das sagt das eben auch immer wieder. Die hat auch ein Buch dazu geschrieben, dass Stillen eben etwas ist, was das Kind ein bisschen lernen muss, aber wir Mütter eben auch ganz besonders, weil wir es eben nicht von unseren Mitmenschen die ganze Zeit sehen. Also im besten Fall hat man vielleicht eine Schwester, die gerade auch ein Baby vorher bekommen hat, wo man sehr nah dran sitzt und auch sieht, was hat die für Themen, wie kann man anlegen, all das, ne? Aber so ist es eben ursprünglich mal, deswegen war das früher etwas deutlich einfacher für die Menschen, weil sie einfach immer sehen konnten, parallel wo, wie, was, und schon als kleines Kind. Ich glaube, dass das auch eine große Rolle spielt, wie für uns solche Situationen sich nach der Geburt anfühlen.
Ja, es braucht ein Dorf, heißt es ja immer, ne, um ein
Ja.
Kind groß zu ziehen. Und ich glaube, das hat so zwei Seiten, denke ich mir. Auf
Ja,
der einen
das
Seite
sind so zwei Seiten, ja.
Ja, oder mehrere sogar noch.
Ja.
Na, auf der einen Seite kriegst du mehr mit und siehst mehr und bist vielleicht anders vorbereitet. Auf der anderen Seite quatschen dir halt auch Leute rein, wo du denkst,
Genau.
okay, deine Werte möchte ich eigentlich gar nicht so gerne haben.
Ja.
So, ne? Also du hast Unterstützung, aber vielleicht nicht immer unbedingt Unterstützung, die du eigentlich gut findest, so, wenn man es mal
Absolut.
vorsichtig ausdrückt.
Ja,
Ich will
ja.
noch kurz was sagen zu diesem untröstlichen Weinen,
Ja.
weil du auch gerade gesagt hast, und das ist, da muss man nicht in Alarmbereitschaft geraten, ne, weil das einfach, das gehört ich weiß immer nicht, ob für alle Kinder. Manchmal habe ich auch im Umfeld, es gibt Kinder, die haben das gar nicht.
Ja, das ist sehr unterschiedlich. Das hängt ja auch von der Geburt ab, ne? Was müssen wir da vielleicht noch verarbeiten? Reizoffen oder weniger reizoffen sind die Kinder? Also auch das immer wieder zu sagen, wir wissen nicht, wer kommt da. Und dass die Kinder so, so unterschiedlich sind. Und das finde ich auch so wichtig, im Miteinander unter Müttern zu sagen, jeder hat ihre eigenen Herausforderungen und die eine an der Stelle mehr und die andere an der anderen. Und da einfach auch so mit Milde den anderen gegenüber umzugehen und nicht zu sagen, wieso macht die das denn so? Ne? Und sondern einfach sagen, wir wissen es nicht, wie es ihr nachts geht, was da passiert. Und ja, wir sehen eben auch da immer wieder nur kleine Ausschnitte. Ne?
Mini-Ausschnitte, genau. Und wir dürfen nicht immer von unserer Situation auf die andere übertragen.
Genau.
Ne? Also dieses, also bei uns klappt das immer so und so, dann tun sie doch einfach mal in den Kinderwagen. Jo, funktioniert halt nicht. Und dann auch zu glauben, dass das nicht funktioniert und dass wahrscheinlich die Mutter schon alles probiert hat, was so in ihrer Macht und in ihren Kapazitäten steht. Es gibt eben oft nicht die eine schnelle Lösung, sondern es gibt einfach ganz viele unterschiedliche Wege. Und ne, dann haben wir eben Neurodivergenz und bei neurodivergenten Kindern funktioniert vieles ganz anders
Ganz
als bei
anders.
neurotypischen. Da sind wir wieder beim Gehirn. So, und aber nur kurz zu diesem Schreien, das will ich nur einmal kurz abrunden, dass wir das erwähnt haben. Aber es ist halt super wichtig, das zu begleiten. Also nicht zu sagen, das Kind beruhigt sich schon irgendwann, dann kann man es ja auch einfach liegen lassen und alleine schreien lassen. Bitte, bitte, auf gar keinen Fall. Das ist wirklich schrecklich. Das mag sein, dass sich das Kind dann irgendwann, dass es leise wird, sagen wir es mal so.
Ja,
Es
es gibt
beruhigt sich
auch,
nicht.
ne? Das.
Ja, genau, es gibt einfach auf, es ist absolute Resignation. Ich habe das schon so oft erzählt, aber ich finde das einfach nochmal super wichtig, das zu sagen, weil auch da sind wir wieder beim Gehirn. Das Kind ist ja in Alarmbereitschaft, es ist in großer Not. Und auch wenn wir von draußen drauf gucken, aus unserer Erwachsenenperspektive, denken wir, was denn, frische Windel, Essen war da, hier ist nichts gefährlich, was soll denn sein? Das Kind ist in Not und ist verzweifelt. Und wenn dann keiner kommt, dann gibt es ja für uns Menschen Flucht, Verteidigung, also es gibt ja den Fluchtmodus, den Kampfmodus oder die Erstarrung. Und das Baby kann nicht flüchten, es kann auch nicht kämpfen. Es kann also nur erstarren. Und das ist das, was passiert. Also wenn das Kind dann irgendwann ohne Trösten leise wird, hat es sich nicht beruhigt, sondern es hat aufgegeben und resigniert. Und das ist fatal, was das mit der Seele macht und vielleicht auch mit dem Gehirn. Das wollte ich nur einmal unbedingt noch dazu
Ja,
sagen.
das ist schön, dass du das nochmal gesagt hast. Und man kann es einfach auch nicht oft genug sagen. Und ich finde es auch so wichtig für das Umfeld wieder, ne? Denn das sind ja so Stimmen von den Großmüttern oder von irgendwem, der von der Seite einem dann da einen Ratschlag irgendwie mitgeben möchte. Früher haben die, können wir die Kinder auch schreien lassen. Das sind ja so diese Klassiker. Und dass man da einfach ganz klar auch sich abgrenzt und sagt, so und so ist es.
Ja, genau, weil das kann einfach wirklich traumatisch sein und es kann auch schwere psychische Störungen hervorrufen. Also manchmal, wenn man dann im Erwachsenenalter plötzlich, man kann nicht schlafen oder das hat nicht unbedingt auch was mit Schlafen zu tun, das kann sich ganz anders zeigen. Das hat einfach starke Auswirkungen und deswegen ist mir das so wichtig, dass ich, also ich bin da super klar und ich glaube, du eben auch, dass das nichts ist, was man mal so einfach machen kann. So, und das kommt aus einer ganz anderen Zeit, zu einer Zeit, als Soldaten erzogen worden sind und keine mitfühlenden, zugewandten, liebevollen Menschen, sage ich jetzt
Ganz
einfach mal.
genau.
Das ist ja unser Ziel.
Ja, ganz genau.
So, da grätsche ich einmal kurz dazwischen mit einer Werbung, die wahrscheinlich für euch sehr interessant sein könnte. Betrifft nämlich alle Mädels, die im Kinderwunsch sind, Schwangerschaft oder auch Stillzeit, weil wir da einfach wirklich einen sehr, sehr erhöhten Nährstoffbedarf haben. Und da könnt ihr euch einfach gut ausrüsten, sage ich mal, mit einfach sehr, sehr guten Präparaten. Und zwar den von Fertility Naturals. Die sind wirklich so dosiert, dass sie für den Kinderwunsch gut sind, für die Stillzeit oder auch für die Schwangerschaft, weil wir ja teilweise doch einen Nährstoffmangel haben, einfach auch durch diese erhöhte Belastung durch den Kinderwunsch oder eben durch die Schwangerschaft und die Stillzeit. Das sind ja nun mal auch wirklich sehr, sehr herausfordernde Zeiten für uns Frauen. Und da gibt es dann eben häufig mal einen Mangel von einigen Nährstoffen, damit ihr da gar nicht erst reinrutscht, könnt ihr euch da einfach gut ausstatten. Bei Fertility Naturals, da gibt es zum Beispiel das gute Q10 ist da mit drin, also Ubiquinol und eben so dosiert, wie ihr es braucht. Omega-3 mit DHEA, die gute Folsäure, also nicht die synthetische. Das ist einfach echt so ein Ding, ne? Ich habe die synthetische anfangs immer genommen und ich konnte die gar nicht verstoffwechseln. Das heißt, die ist gar nicht bei mir in den Zellen angekommen. Also deswegen immer gucken, dass das das gute Folat ist und das ist da mit drin. Und gerade für einen Kinderwunsch haben die einfach so ein tolles Präparat. Ich nenne das gerne den Zaubertrank. Das ist das Granatapfelextrakt. Das sorgt für eine schöne Schleimhaut. Also ihr könnt damit eure Schleimhaut, die Gebärmutterschleimhaut, gut unterstützen. Also das heißt ja so das Kuschelnest für euer Kind, für den Embryo. Da könnt ihr auf jeden Fall gut mit unterstützen. Und das Ganze ist vegan, laborgeprüft und abgefüllt übrigens in Baden-Württemberg und wurde gegründet von einer der Kinderwunschfrauen schlechthin, von Alina. Sie ist auf Instagram sehr aktiv und viel unterwegs und sie ist einfach eine Macherin. Sie war nämlich auf der Suche nach wirklich guten Nahrungsergänzungsmitteln, die keine schädlichen Zusatzstoffe haben, die eine hohe Bioverfügbarkeit haben, gute Rohstoffe. Und das alles hat sie irgendwie nicht so richtig gefunden. Deswegen hat sie gesagt, ist da was, Leute, dann mache ich das eben selbst. Dann hat sie tatsächlich Fertility Naturals gegründet. Absolut großartig, finde ich das. Ich packe euch alle Infos in die Shownotes, den Link und es gibt auch noch einen Rabattcode mit Sehnsucht. Da spart ihr 5 Euro auf eure Bestellung. Guckt es euch gerne mal an. Und jetzt geht's weiter mit der Folge.
Annika, wenn ich jetzt Muttertät höre und du sagst, es ist das Hineinwachsensmuttersein. Ich habe ja jetzt so ein bisschen auch was von mir gezeigt. Sagst du auch, es gibt diesen Mutterinstinkt nicht?
Nein, den gibt es nicht.
Den gibt es nicht?
Den gibt es nicht. Das ist ein Mythos.
Okay.
Also der Mutterinstinkt ist ein Mythos, dazu gibt es ja auch ein ganzes Buch.
Mhm.
Und das finde ich so, so wichtig, weil auch das nimmt ja wieder totalen Leistungsdruck, dass wir denken, nach der Geburt haben wir irgendwelche Instinkte und wenn es uns nicht gelingt, dann scheinen wir das ja irgendwie nicht auf die Reihe zu kriegen.
Mhm.
Also es gibt die Intuition, das ist ein Bauchgefühl, was wir haben, aber das hat nichts mit dem Instinkt zu tun, dass wir etwas sofort, also Schildkröten, die geboren werden, die haben einen Instinkt, die wissen, sie müssen direkt, nachdem sie geschlüpft sind, ans Wasser laufen. Das Instinkt. Aber das, was wir da haben, ist kein also das geht, den gibt es einfach nicht. Das ist eine Investition in diese glückselige Mutterschaft, wo auch immer gerne hinein investiert wird, um allein die Mutter verantwortlich zu machen. Das gibt es nicht. Und das finde ich ganz wichtig zu benennen.
Okay. Weil, also das verstehe ich total, was du sagst. Gerade den Unterschied zwischen Instinkt und Intuition. Also ja. Unser Baby hat den Instinkt, zur Brustwarze zu robben.
Genau. Ja.
Und wir haben den aber nicht. Also klar, wir hatten den als Baby auch, aber wir haben den aus der Mutterperspektive nicht. Du hast total recht, das nimmt natürlich Druck.
Ja.
Und gleichzeitig denke ich manchmal, wenn ich jetzt so nach einiger Zeit, wo ich ja ins Mama werden schon hineingewachsen bin, also ich glaube, das hört nie auf, aber ne, ist schon ein bisschen mehr reingewachsen bin. Und manchmal weiß ich einfach Dinge, die passieren werden oder ich kann das einschätzen und einordnen. Das ist was mit Antizipieren zu tun hat oder was auch mit Reagieren zu tun hat. So, aber du hast recht, dann sind wir wahrscheinlich nicht unbedingt beim Instinkt, sondern eher bei einer Intuition, ne?
Genau, bei einer Intuition und natürlich auch wieder bei dem, was sich in unserem Gehirn verändert hat, wo wir schnell darauf zurückgreifen können, auf Erfahrungen, auf Dinge, die du schon mit deinem Kind vielleicht erlebt hast oder mit anderen Kindern. Und da kannst du dann einfach ganz schnell reagieren, ne? Das ist sozusagen das, was da funktioniert und eben wieder auf die schnelle Autobahn und nicht irgendeinen Umweg gefahren im Gehirn, ne?
Ja, und bin ich, also ist das deshalb so, weil das ist ja auch so schwierig, ne? Wenn wir diesen Vergleich ziehen, wir gucken uns jetzt eine Hetero-Beziehung an.
Ja.
Mutter und Vater und haben jetzt vielleicht auch noch dieses klassische Bild, weil es ja in den meisten Fällen immer noch so ist, dass die Mutter schon mehr Care-Arbeit macht als der Vater. Hat dann die Mutter tatsächlich mehr Intuition einfach aufgrund des Gehirnes oder ist das was man lernen üben kann?
Also es gibt Forschungen zu den Vätern auch. Also man sagt, es gibt auch diese Vatertät, wenn man es so benennen möchte.
Ja.
Die haben das natürlich nicht ganz so stark und nach der Geburt sowieso noch nicht, weil sie eben diesen hormonellen Faktor nicht haben. Der fällt ja bei denen weg. Aber wir können jetzt sagen Väter oder Zweitmütter oder eben auch adoptiv aufziehende Eltern, ne, um das einfach so zu sagen. Also eine zweite Fürsorgeperson. Und da ist es eben so, dass man gesehen hat, dass je intensiver der Kontakt ist zum Kind, vor allen Dingen eben durch Pflege, Nähe, emotionale Zuwendung, desto stärker verändern sich auch dort die Hirnregionen. Und das finde ich eben einfach so, so wichtig, um klar zu machen, also auch um wieder die Mutter zu entlasten und zu sagen, wenn ihr es gemeinsam macht, dann kann dein Partner oder deine Partnerin das auch genauso lernen? Und auch finde ich total wichtig, eben für Adoptiveltern oder auch, ja, wenn man vielleicht alleinerziehend ist und vielleicht jemanden anders aber noch im Haus hat, der mitmacht, dass auch da eben diese Begleittät, nenne ich es jetzt mal, entstehen kann, ne? Und das finde ich irgendwie ganz immens wichtig. Und ich, wenn ich das in der Praxis, in der Schwangerschaft den Paaren erzähle, habe ich schon öfter erlebt, dass die Väter wirklich bei diesem Wissen über Mutter- und Vatertät gesagt haben, also ich hatte jetzt gerade letztes Jahr einen Vater, der hat gesagt, ich glaube, ich nehme mir etwas länger Elternzeit.
Wow.
Ja, das hat mich total berührt, weil ich so dachte,
sehr.
Irgendwie verrückt, dass man erstmal die Wissenschaft aus dem Hut ziehen muss. Aber er hatte sich schon relativ viel Zeit eingeräumt. Aber als er das gehört hat, wurde das nochmal greifbarer, dass du da ja auch eine gewisse Selbstwirksamkeit hast.
Ja.
Und das ein bisschen auch mit in der Hand hast,
ja.
Wie gut du dich in dieses Kind reinfühlen kannst, wie schnell du reagieren kannst, ob du im Schlaf auch aufwachst, weil du
Ja.
dich verantwortlich fühlst und so weiter und so fort.
Okay, also das spielt da alles mit rein,
Ja.
ne? Das ist echt spannend, ja, weil oh, ich habe gerade so viele Gedanken mal wieder im Kopf, weil das so spannend ist. Wenn ich jetzt an meinen Mann denke, der hatte zum Beispiel, also der, von Sekunde eins an war der blitzverliebt bei der Geburt, nach der Geburt. Das war irre. Das war auch, kriege ich jetzt noch Tränen in den Augen, weil das so schön ist. Und der hatte überhaupt keine Schwierigkeiten damit, unsere Tochter also hochzuheben, festzuhalten irgendwie. Der hat mir sie dann manchmal wirklich gegeben, weil ich so, mach ich was falsch und so. Mit dem Wickeln und so, das hat am Anfang alles er gemacht. Also er war da so viel mutiger, fand ich ihn irgendwie. Das fand ich total schön. Und das habe ich bei manchen Freundinnen gehört, dass die auch gesagt haben, auch die ersten 4 Wochen habe ich eigentlich gar nicht gewickelt, das hat immer mein Mann gemacht. So, ne?
Ja, schön.
Ja, fand ich auch total schön. Und gleichzeitig ist es ja sowas, was auch manchmal als Ausrede benutzt wird oder als Totschlagkriterium oder Totschlagargument, ne? Dass quasi der Mann sagen kann, ja, habe ich ja nicht irgendwie oder die Partnerin oder wie auch immer, aber ich bin jetzt mal erstmal bei diesem Hetero-Ding, weil ich das bei, ich weiß nicht, da weiß ich nicht so genau, ob diese Klischees da gelten, deswegen halte ich mich jetzt mal zurück bei gleichgeschlechtlichen Paaren. Und Adoption übrigens super wichtig, da wollte ich nämlich auch noch nachfragen, ist mir, es ist zu viel, es ist so spannend. Und dass er dann manchmal sagt, ja, habe ich halt nicht, werde halt nicht wach, so, oder habe ich halt nicht, ist halt irgendwie bei euch Frauen so. Und gleichzeitig kann es ja auch sein, dass Frauen sagen, oh, komm, lass mich mal machen, ich weiß es sowieso besser. So, und dass man da beides nicht für sich ausnutzt sozusagen und trotzdem gleichzeitig respektieren kann, wenn jetzt zum Beispiel der Vater nicht so viel da ist, weil er schnell wieder arbeiten geht, weil er viel arbeiten geht, dann hat er das nicht so, weil er das auch gar nicht so haben kann, weil es eben mit der Zeit wächst. Und bei Frauen, ja, aber lass deinen Mann auch ein bisschen was machen, so ungefähr. Und gleichzeitig kann es trotzdem sein, dass ich das zum Beispiel auch erlebe, dass ich dann weiß, klar, probiert das aus, weil manchmal sind es ja auch Dynamiken, dass das dann zwischen Mutter und Kind nicht funktioniert, weil es schon so festgefahren ist oder weil die einfach eine andere Dynamik miteinander haben und beim Vater oder bei jemand anderem funktioniert es dann auf einmal, ne?
Ja.
Deswegen, also klar kann es auch in die Hose gehen und dann kann man innerlich sich selber sagen, ja, habe ich doch gewusst, aber hat ja auch keiner was davon dann
das
eigentlich,
stimmt.
Ne?
Das
Ja.
stimmt,
ja.
ja.
Und ist das denn bei Adoptiveltern oder Pflegeeltern auch so? Also wenn ich jetzt Pflegemama oder Adoptivmama werde, habe ich dann auch diese Veränderung im Gehirn?
Ja, also es wurde an Vätern getestet, aber man geht eben davon aus, dass es einfach den Unterschied, der Unterschied ist sozusagen der körperlich-hormonelle, also dass du eben die nicht schwangere Person, die nicht geboren hat, hat sozusagen die gleichen Voraussetzungen, ob das jetzt der Vater ist oder ob das eine Zweitmama oder Adoptivmama oder Vater ist. Das ist sozusagen, spielt in dem Fall, also so wie ich die Wissenschaft verstanden habe, dort keine Rolle.
Ja. Ne?
Also sie haben sozusagen die Untersuchungen an den Vätern gemacht, aber man geht eben davon aus, dass das bei anderen fürsorgenden Personen gleich ist, weil dort eben einfach nur der Unterschied zur schwangeren Frau fehlt mit dem hormonellen, sagen wir mal, Vorsprung. Ja, genau.
Ja, ist das gut gesagt mit dem Vorsprung, weil ich habe auch mal gehört, dass es tatsächlich Frauen gibt, die adoptieren und wenn sie ein Baby adoptieren, dass sogar manchmal, dass es einen Milcheinschuss gibt.
Ja.
Das sage ich auch, das
Das
ist
ist
doch
doch irre,
faszinierend.
ne? Ja,
Ja, finde ich so, so faszinierend, was der Körper kann und was
ja,
Hormone.
und was da eben wirklich also in unserem Gehirn passiert und wie eben Gedanken oder auch Sehen, also eben wenn du das Kind dann siehst und fühlst und riechst und so, ne, was da einfach bei uns passiert, so, das ist, finde ich, auch ganz irre.
Ja, und bringt mich jetzt wieder so ein bisschen dahin, was ich dann am Ende meines Kinderwunsches gemacht habe mit der Hypnose.
Ja.
Dass ich quasi diese Sätze, diese Glaubenssätze, die manchmal so aufploppen, so nach dem Motto, oh, bei mir klappt das nicht, ich bin wieder die Einzige, bei der es nicht klappt und so, bei allen anderen läuft's oder sowas, oder eine Sorge oder so, dass die sich dann vielleicht ja doch manifestieren können, weil ich auch dann nämlich gearbeitet habe mit Bildern und mit Gerüchen. Also
Ja.
wirklich zu in eine Drogerie gegangen bin, mir Babypuder und sowas geholt habe oder so, ne? Und zu sagen, okay, hier ist schon ein Baby. Also,
Ja.
dass ich mir das so ein bisschen meinem Körper oder Gehirn oder was gesagt habe. Glaubst du das auch, dass das einfach funktioniert? Ich glaube, es ist sogar auch wissenschaftlich nachgewiesen.
Ja, Hypnose ist ja wissenschaftlich sehr gut belegt. Ja.
Ja.
Also da bin ich mir sehr sicher. Ich habe selber auch schon Hypnose anwenden dürfen, also für mich, so mit, es wurde mit mir gemacht sozusagen.
Ja.
Und das ist wirklich ganz irre. Also gerade kürzlich habe ich wieder eine Hypnose bekommen zu einem Thema, was ich einfach, eine Sportart, die ich sehr, sehr lange nicht gemacht habe, aber hoffentlich bald wieder machen kann. Und da haben wir einfach schon mal so ein bisschen dran gearbeitet, weil sie eben auch sagt, das ist gut, wenn man sich damit beschäftigt. Und da habe ich in der Nacht eben geträumt, dass ich wieder auf dem Pferd saß, was ich einfach jetzt viele Jahre nicht gemacht habe. Und nie habe ich in den letzten Jahren davon geträumt. Und es war eine einzige Hypnose.
Ja. Das ist Wahnsinn, ne?
Und das war
Das
auch ein intensiver, langer Traum. Also ich konnte alles beschreiben und das war, ne, also es ist verrückt, ja.
Toll. Ja, und das Gehirn kann ja auch nicht unterscheiden, ob ich das jetzt, das wirklich passiert oder ob ich es mir nur intensiv vorstelle, ne?
Genau, ja.
Ja,
Also
ja.
insofern ist das schon sehr, sehr interessant, die Hypnose auch für den Kinderwunsch, ja.
Total. Also ich schwärme da ja sowieso von. Ich kann das auch gerne wieder hier in den Shownotes
Ja,
verlinken,
ja.
weil ich halt einfach mit einer, also Dorothee Struck, mit der arbeite ich zusammen,
Ja.
ist eine Ärztin. Kennst du die?
Ja, die kenne ich, ja. Die ist,
Ja,
die macht
die
ja auch
ist.
ganz viel so in den Wechseljahren mit Hypnose und so, ne? Ja.
Genau, Wechseljahre und Kinderwunsch. Und
Ja.
ja, das ist halt medizinische Hypnose und das ist eben nochmal was anderes. Also das vielleicht nur an der Stelle auch nochmal so dazu gesagt. Es gibt auch Leute, die haben mal einen Wochenend-Workshop gemacht und die machen dann auch Hypnose mit euch, aber dass ihr wirklich am besten da guckt, dass ihr jemanden findet, der das sehr fundiert schon
Genau.
gelernt hat. Und die Studienlage ist dazu krass. Also es gibt irgendwie eine aus Indien mit 500 Paaren, die im Kinderwunsch schon alles durch hatten quasi und die dann halt Hypnose dazu genommen haben. Und man hatte schon fast die, das waren eher so Kandidaten, wo man sagt, okay, die müssten sich jetzt demnächst dann wahrscheinlich eher verabschieden vom Kinderwunsch.
Wow.
Und 73% davon sind nicht nur schwanger geworden, sondern haben ein Kind bekommen.
Wow.
Das fand ich irre. Also das war halt, das war dann aber Kinderwunschbehandlung plus Hypnose. Weil
Ja.
nur so kannst du es tatsächlich vergleichen, ne? Im natürlichen
Ja,
Zyklus
ja.
gibt es nicht genug Daten, um das zu
Das ist
vergleichen.
ja wirklich sehr, sehr beeindruckend.
Ja, fand ich auch. Ja. Aber dann drücke ich
Wow.
dir die Daumen, dass das mit dem Reiten bald wieder klappt. Ja.
Ja, genau. Den Hypnose machen, ja. Also
Ja.
ich. Aber da finde ich es tatsächlich auch sehr, sehr wichtig, dass man das bei jemandem macht, der das wirklich richtig fundiert gelernt hat und nicht nur kurz an so einem Wochenendkurs.
Ja, genau. Ja, absolut. jetzt hast du dieses Buch geschrieben, dieses wunderschöne Buch. Ich habe es schon gesehen, auch auf bei Instagram. Ich muss mir das auch unbedingt noch bestellen. Und da erzählst du vom Hineinwachsen ins Mama-Sein, aber es kommen auch noch andere Leute zu Gast und es gibt ganz wunderschöne Bilder auch, ne,
Genau.
von Lovis Drummer.
Ja, genau. Ich habe mit ihr zusammengearbeitet und sie hat sozusagen ihre Wochenbett, also sie fotografiert Frauen in der Schwangerschaft, in der Mutterschaft, nach der Geburt, im Wochenbett, auch unter der Geburt, wenn man möchte. Und diese Wochenbettbilder sind eben sehr, sehr berührend. Sie macht das auch immer ganz toll, ihre Shootings, dass sie so ein Check-in macht mit den Frauen, dass man überhaupt erstmal bei sich ankommen kann und sich wirklich so, es ist ja so eine. Also die WHO hat ja diese Phase des Wochenbetts oder diesen Lebensübergang eben ins Mutterwerden als vulnerable Lebensphase betitelt, ja. Und das finde ich so immens. Also man sagt, es ist die vulnerabelste oder eine der vulnerabelsten Phasen im Leben einer Frau. Und so wenig wird daran investiert dafür, ne? Also das finde ich irre. Und das schafft sie eben mit ihren Bildern, dass die Frauen sich so wohlfühlen, sich so fallen lassen können, dass da Bilder entstehen, die eben nicht, ja, schön in ihrer Art und Weise sind, wie man es vielleicht von irgendwo Instagram kennt, sondern sie sind einfach so echt und so berührend. Und da haben wir zusammen eben dieses Projekt gemacht und sie hat ihre Bilder dort mit hineingegeben. Und es sind eben teilweise auch, also die Mütter erzählen dann auch über ihre Erfahrungen. Es sind teilweise auch die Stimmen der Mütter im Buch, die auf den Fotos sind.
Wow.
Und das ist natürlich so insgesamt sehr, sehr berührend und ich glaube auch sehr bestärkend. Also wir hatten am Samstag hier den Buchlaunch und die Lesung und da waren eben auch alle Fachpersonen, die geschrieben haben. Also eine Ärztin, eine Stillspezialistin, eine Osteopathin für Beckenbodengesundheit. Viele, die da noch mit rein ihre Stimmen gebracht haben, waren auch dort und haben gesagt, das ist wirklich was total einem so ein warmes Gefühl gibt in dieser sehr, sehr sensiblen Zeit und einem wirklich so viel Druck und Last nimmt.
Ja. Oh, schön. Fühle ich gerade richtig, wie so eine Kuscheldecke irgendwie.
Genau,
ne?
Das ist total lustig, dass du das sagst. Ich hatte so 6 Testleserinnen, die ich nicht kannte. Also es haben noch viel mehr Tests gelesen, aber die kannte ich gar nicht. Und die haben mir dieses Feedback gegeben von, ich habe das Gefühl, ich bin in eine warme Decke eingehüllt. Also so. Hm. Alle haben es ein bisschen anders beschrieben, aber es war so das Gefühl. Und das ist ja eigentlich das, was so verloren gegangen ist in unserer Gesellschaft, dass diese, jedenfalls hier in unserer westlichen Welt, also andere Kulturen zelebrieren das Wochenbett doch durchaus anders. Es hat auch ganz schöne Begriffe, also Sacred Window oder Golden Month oder Quarantäne heißt es, glaube ich, in Mexiko, finde ich auch sehr bezeichnend, so wie Quarantäne, ja, dass es eben wirklich Zeit ist, wo du auch dich zurückziehen darfst und eben es geht um die Frau und es geht um die Heilung und um alles, was dort sein darf. Und das finde ich so wichtig und dem einfach Aufmerksamkeit zu schenken und nicht zu fragen, wie geht's dem Baby, so wie alle das drumherum tun, sondern wirklich zu fragen, wie geht's dir als Mama?
Ja, ja und auch Erklärungen zu bekommen, ne? Also nicht
Genau.
Nur dieses oh Gott, ja, irgendwie ist manchmal echt überfordernd oder ich habe es mir anders vorgestellt, gar nicht mal unbedingt schöner oder was auch immer, sondern anders einfach.
Ja.
Und dass man merkt, okay, nee, ach, da bin ich gar nicht alleine mit. Und es gibt sogar
Genau.
Erklärungen dafür, Menschen, die haben sich damit schon richtig wissenschaftlich und fundiert auseinandergesetzt, so, ne?
Ja, genau. Es ist so eine Mischung aus, ich möchte, dass die Frauen sich weniger alleine fühlen, dass sie die Kuscheldecke um sich haben, dass sie sich gesehen fühlen, auch von diesen Stimmen der Fachleute und grundsätzlich einfach auch durch die Bilder sehen, ja, ich bin nicht alleine mit diesen ganzen Themen und finde hier auch Rat und Reflexionsmöglichkeit für alles, was ich erlebt habe, auch zur Geburt und in Themen, die dazugehören, Beziehung, wie verändert sich das Beziehungsgeflecht, also ich sage immer, aus einer Beziehung werden 3. Also wenn du, ne, du hast ja sozusagen nicht nur das, die Beziehung zum Baby, sondern die Beziehung zum Partner und der Partner zum Kind und oder Partnerin. Genau, dieses alles. Und ja, das ist da so mit dabei.
Total schön, wirklich total schön. Und das Schöne ist, dass du sogar ein Exemplar verlost, hast du gesagt, ne, mit dieser
Ja, das mache
Podcast-Folge.
ich. Das würde
Total.
Ich für euch machen.
Das ist so lieb von dir. Vielen Dank. Ich mache das wie immer bei Instagram, dass ich da ein Gewinnspiel dann mache. Aber wenn ihr hier gerade zuhört und sagt, ich bin gar nicht bei Instagram, ich möchte das aber auch gewinnen, das Buch, dann schreibt mir einfach eine E-Mail, das ist alles in den Shownotes, dann packe ich euch mit in den Lostopf. Und dann, da steht dann auch alles drin, bis wann das Gewinnspiel geht und so weiter. Und ansonsten könnt ihr das natürlich auch kaufen, ist ja klar, auch da packe ich den Link in die Shownotes, dass ihr das Buch von Annika sofort findet. Und ich wollte noch zu den Bildern was sagen, weil ich das so wichtig, also mir sind Fotos super, super wichtig, immer schon, also wirklich seit ich denken kann. Und deswegen haben wir uns auch sehr, also wir haben auch eine ganz tolle Fotografin bei uns an der Seite mit Schwangerschaftsshooting und dann jetzt Wochenbettshooting und danach und so, wo auch wirklich schöne Bilder einfach entstanden sind. Und sie hat jetzt so eine Alltags-Mama-Reportage auch mit mir gemacht, wo sie einfach mit dabei ist im Alltag und mein Kind und ich, wir spielen und wir machen das, was wir so machen und sie fotografiert uns dabei.
Wunderbar.
Ja, wirklich so schön und das ist da einfach man gesehen wird und dass man auch auftaucht, weil man als Mutter doch häufig weniger auf Bildern auftaucht, leider.
Das ist ganz wichtig, dass du das sagst, ja. Ja, hatte ich mit Tobias neulich auch das Thema, also dass eben, ne, wenn wir auch so, ich meine, meine Kinder sind jetzt schon groß, aber oder größer, aber ich bin eben auf vielen, vielen Bildern gar nicht mit drauf und das ist so wichtig und das auch eben so diesen Alltag zu fotografieren, der ja dann auch wieder diese unsichtbare Arbeit und alles drumherum zeigt, so.
Exakt.
Ganz toll, dass du das machst, ja.
Ja.
Sehr schön. Schöne Inspiration auch für andere
Frauen. Ja, finde ich auch total. Also ich verlinke auch gerne meine Fotografin, die Vanessa, hier nochmal in den Shownotes und natürlich auch Lovis, ne?
Yes.
Weil sie ja, also da seht ihr ja die Bilder auch im Buch und sie war jetzt letztens bei Sissi Rasche im Podcast.
Genau, da haben die auch darüber gesprochen mit den...
Genau darüber haben die gesprochen. Ich dachte, ja, genau das ist es. Ich habe wirklich zu allem, war völlig begeistert auch von der Folge. Und da hat sie nämlich noch was gesagt, auch zum Thema Geburt, was du gerade gesagt hast, dass sich manche auch bei der Geburt begleiten lassen.
Ja.
Und das würde ich hier gerne nochmal so als Impuls einfach mitgeben, weil ich nämlich selber auch gesagt hätte bis zu dieser Podcast-Folge, ach nee, das möchte ich eigentlich überhaupt gar nicht, dass da jemand dabei ist. Finde ich total, das finde ich irgendwie unangemessen oder so.
Ja.
Es gibt aber einen ganz wichtigen Punkt, es muss ja auch gar nicht unbedingt eine Fotografin oder ein Fotograf dabei sein, wenn ihr das nicht möchtet. Aber sagt vielleicht dem Menschen, der mit dabei ist, ob euer Partner, eure Partnerin oder was auch immer, mach ruhig zwischendurch mal Bilder, weil das ist eine so krasse Ausnahmesituation. Also natürlich ist jede Geburt anders. Aber, und das war nämlich in dem Podcast dann auch Thema, ihr könnt es hinterher später besser integrieren.
Ja.
Ihr könnt später besser realisieren, das ist wirklich passiert, ne? Und es gibt hier einen Beweis dafür, dass ich wirklich dieses Kind auf die Welt gebracht habe.
Das ist
ob per Bauchgeburt oder vaginale Geburt, egal, ne? Aber das ist.
Ja, auch so diese Kraft, die dann in diesen Bildern steckt, ne?
Ja.
Also das ist wirklich was wir da schaffen. Es ist einfach, genau, ganz egal, wie die Geburt verläuft, aber das ist einfach toll, ja.
Ja. Und auch. Vielleicht auch mal ein Video oder eine Tonaufnahme. Mein Mann hatte überlegt und hatte dann aber gedacht, ach, er will, also ich brauchte ihn auch total, ne? Das war wirklich eine heftige Geburt irgendwie, aber
ja.
Ich habe da Geräusche auch in einer Lautstärke von mir gegeben. Ich wusste manchmal gar nicht, kommen die wirklich aus mir gerade raus? Das waren so Urlaute.
Ja, aber ich war bei mir auch so.
Also das ist einfach irre irgendwie gewesen. Und ich habe immer gedacht, mein Mann hat auch gesagt, ich vergesse das nicht, die Geräusche, das war so krass. Und ich habe auch gedacht, ich vergesse es nicht, aber alles, was ich in der Geburt erlebt habe, an Geräusch, an Schmerz, an Gefühl, also ich weiß natürlich noch einiges, aber vieles davon ist wie auf einer Wolke, so habe ich das für mich beschrieben. Das ist mir in den Tagen nach der Geburt entschwunden.
Aha,
das ist wie irgendwo hingeflogen auf eine Wolke und ich weiß, dass es das gab und dass das da war, aber ich habe keine Möglichkeit, dahin Kontakt aufzunehmen.
Oh.
Ich kriege die Geräusche nicht ins Gehör und ich kriege.
Für dich gut gewesen, so das nochmal zu hören oder zu sehen,
da
Videos und Bildern, ne? Ja.
Genau, weil ich irgendwie wüsste, okay, das war echt so krass, ne? Oder das war wirklich so. Und weil ich habe immer gedacht, wenn ich Mama werde, wenn mir das wirklich vergönnt wird, ich werde mich jeden Tag dafür feiern, dass ich das geschafft habe.
Ja.
Das habe ich immer gedacht. Und ich mache es aber gar nicht. Es ist so, eigentlich total schade, ne? Weil.
Ja. Es ist, glaube ich, manchmal auch, wenn die Kinder, also ich merke das jetzt, meine Kinder sind jetzt 12 und fast 15 und ich habe jetzt ganz oft Momente, wo ich so ganz doll stolz bin auf mich.
Oh, schön.
Sehr feiere für dieses Mama-Sein und auch dieses, dass du plötzlich dieses Ganze, was du investiert hast, auch an Zeit und Fürsorge und Liebe und dieses doch früher vom Kindergarten abholen, weil du irgendwie das Gefühl hast, es geht denen da im Moment, es ist eine Entwicklung, also du kennst das alles, wo man manchmal so gedacht hat, ach, ist das wirklich notwendig und ist es richtig, dass ich das mache? Diese vielen Fragen, die wir uns jeden Tag immer so alle stellen. Und wenn die größer werden, merkt man, okay, doch, die haben da irgendwie, habe ich da eine Bank fürs Leben geschaffen, auf die sie sich irgendwie setzen können. Und, und ich glaube, das passiert manchmal, wenn sie ein bisschen weiter schon sind. Vielleicht auch, wenn so diese ganz kleinteiligen Themen nicht mehr so da sind, dass man mehr so Momente hat, wo man das so von außen auch betrachten kann. Also das kann ich auf jeden Fall so aus meiner Erfahrung jetzt sagen mit größeren Kindern. Vielleicht kommt das
schön.
Auch.
Voll schön. Da habe ich richtig Tränen in den Augen, wenn ich das. Ja, weil das finde ich total schön. Und manchmal braucht das ja auch eine gewisse Distanz. Das merke ich manchmal, wenn ich sie zum Beispiel vor mir herflitzen sehe jetzt. Ne? Also es war die erste Zeit so viel immer an mir.
Ja.
Und dadurch habe ich das oft manchmal gar nicht wahrnehmen können, weil es wirklich vielleicht symbiotisch war.
Mhm.
Und wenn ich sie jetzt vor mir herflitzen sehe oder wenn sie mit meinem Mann irgendwie spielt, ne, mit ihrem Papa, dann. Und dann denke ich, ja, das ist wirklich unsere, das ist ja, die ist ja wirklich da, die ist wirklich da.
Ja, und ihr habt das gemacht, ne? Ihr habt dieses Kind gebaut.
Ja, es ist sowieso irre, ne? Das ist echt Wahnsinn. Ja. Ach ja, und selbst jetzt auch bei denen, die zuhören und sagen, ja, wir machen Eizellspende oder so, aber auch da, was da ja Epigenetik und so weiter, ne? Da passiert ja so vieles oder auch mit Adoptiveltern oder Pflegeeltern.
Ja,
auch
natürlich.
Da, ne, das,
das finde ich eben auch so schön, dass das in diesem Thema Muttertät so drinsteckt. Deswegen finde ich es toll, dass wir dazu auch hier sprechen, weil es eben einfach so viele mit einbindet und so zeigt, was ist, wenn man vielleicht auch, ich weiß es nicht, aber du hattest in einem Podcast, glaube ich, auch mal darüber gesprochen, wenn man sich eben dann irgendwann sagt, ich mit dem Kinderwunsch, wir entscheiden uns jetzt, ist es hier zu Ende und der Weg geht irgendwie anders weiter und man entscheidet sich vielleicht für eine Adoption, dann ist das ja irgendwie auch eine total schöne Perspektive oder Sichtweise, dass man sagen kann, auch bei mir wird sich das Gehirn so umstrukturieren, dass ich eben all das genauso empfinde. Ich meine, dazu brauchen wir eigentlich keine Wissenschaft. Ich glaube, das ist irgendwie auch klar, aber es macht es nochmal so ein bisschen deutlicher, glaube ich.
Total, es macht es greifbarer und es gibt eben doch viele Menschen, also ich brauche das auch gar nicht, aber es gibt viele Menschen, die brauchen Wissenschaft und Studien und Belege und Beweise für etwas, ne?
Kann ja auch eben in manchen Phasen wirklich einen Halt sein oder eine Stabilität geben oder so, ne?
Ja. Was würdest du, wenn wir uns das jetzt nochmal so zum Abschluss, vielleicht kann man das zusammenfassen, also das Gehirn verändert sich, bestimmte Areale werden größer, andere werden kleiner und kompakter, fokussierter.
Genau.
Was würdest du sagen, ist so ganz plump, wenn man das sagen kann, nach dem, was wir jetzt gerade besprochen haben, das war so alles so gar nicht plump und wunderschön, wie ich finde. Wird irgendwas schlechter, wird irgendwas besser? Weil das, könntest du das in irgendeiner Form bewerten?
Bewerten würde ich es, glaube ich. Also ich finde, dass es eigentlich nur positive Effekte hat. Mir würde nichts Negatives einfallen. Also man könnte jetzt vielleicht sagen, es gibt viele Frauen und mir geht es genauso, die zum Beispiel sagen, sie können sich irgendwelche grausamen Filme nicht mehr angucken oder sie sind, was das politische Geschehen in der Welt angeht, deutlich sensibler geworden und können auch da nicht mehr ganz so doll dran teilnehmen vielleicht und sich permanent irgendwie, was wir sowieso ja dosieren sollten, aber dass das vielleicht etwas ist, wo man sagt, man ist so fein geworden, dass man manches davon vielleicht mit etwas weniger dickem Fell als vorher ertragen oder tragen kann. Aber ich finde, auch das ist eben eigentlich etwas sehr Positives. Also für mich ist alles, was es entsteht, ja im Prinzip eine ganz neue Art von Sensitivität und Sensibilität. Und die empfinde ich immer nur als positiv.
Ja.
Aber sie hat natürlich auch Seiten von früher war mir das so egal, da habe ich das einfach gemacht, ne? Also vielleicht solche Dinge, dass man sagen kann, das ja, oder auch eben so die Frau, letztes Jahr habe ich eine ganz tolle Frau begleitet in der Muttertät, die hat gesagt, das mit dem Job ist das für sie wirklich schwierig. Also sie kam aus dem Marketing und hat gesagt, sie kann da, sie passt da einfach nicht mehr rein in diesen Schuh. Und das war für sie natürlich, also da könnte man jetzt sagen, das war für sie für den Moment schwer, aber sie hat jetzt einen Weg gefunden und studiert nochmal was anderes. Und ja, also aus diesen Tälern, Krisen, wie auch immer, Wachstum, Transformationsprozessen, da erwächst ja eigentlich immer etwas. Ne? Es ist ja am Ende eigentlich wirklich immer, und Wachstum meine ich jetzt nicht mit alle müssen toller werden, ne? Sondern einfach so dieses Innere, dieses was da in uns passiert und das eben wirklich so positiv zu sehen. Und die Alina Grant, die hat auch ein ganz tolles Buch geschrieben, Mom Brain heißt das. Also wer da nochmal so ein bisschen tiefer einsteigen möchte in diese ganze Gehirn, die hat sich da richtig reingefuchst in alle Studien sehr, sehr tief. Da kann man auch ganz schön nochmal nachlesen und die beschreibt das auch ganz schön so aus ihrer persönlichen Perspektive, diese ganzen Entwicklungen. Also das ist auch nochmal total gut, wer da so ein bisschen tiefer einsteigen möchte.
Ja, oh, ich merke schon, wir können total viel verlinken hier in der Podcast-Beschreibung, in den Shownotes. Ja, das finde ich aber total wichtig, dass du das nochmal sagst, ne? Also ich wollte es auch nicht bewerten, aber einordnen vielleicht, und das hast du ganz schön gemacht, dass man es selber besser versteht und vielleicht auch gütiger mit sich selber sein kann. Weil gerade wenn wir gucken, und da sind wir dann jetzt auf einer gesellschaftlichen Ebene, wir passen dann nicht mehr so gut ins Patriarchat.
Genau, ja.
Also es funktioniert dann einfach. Ja. Ne? Es funktioniert dann nicht mehr so, gerade wenn wir bei Marketing sind oder bei so sehr rationalen Geschichten, ne? wo es um Verkaufen und da und um Zahlen und um Erfolg und sowas und Leistung geht und so weiter. Das passt dann nicht mehr so gut zusammen und wir passen dann da vielleicht nicht mehr so gut rein.
Ja.
Und das vielleicht aber gar nicht als, Scheiße, jetzt funktioniert nicht mehr zu sehen, sondern als, okay, noch ein Schubser mehr in Richtung weg vom Patriarchat. Und dass die Muttertät eigentlich mehr ja, ein Weg vielleicht auch sein kann, weg und raus vom Patriarchat. Und dass es was ist,
Absolut.
was wir viel mehr anerkennen dürfen und das nicht als Schwäche formuliert wird, sondern eher als was Feines, Achtsames, Sensibles, Fürsorgliches, ne?
Vielleicht da auch nochmal wieder der Bogen zur Pubertät, um zum Anfang zurückzukommen. Die Kinder entwickeln sich ja auch, bekommen eine andere Meinung, bekommen eine eigene Haltung, sagen, das passt nicht mehr zu mir, das finde ich blöd, was meine Eltern machen, das sind Werte, die möchte ich nicht an meine eigenen Kinder weitergeben, wie auch immer. Also da ist ja im Prinzip auch dieses, ich werde zu jemandem, der eine eigene Meinung zu diesen und jenen Themen hat. Und eben das in der Muttertät wächst da eben auch ganz viel, wo wir sagen, damit möchte ich einfach, ich möchte, dass sich dieses oder jenes das eben in Bezug auf Patriarchat auch verändert. Ne? Das ist, und ich finde diesen Mythos Mutterinstinkt ein ganz wichtiges Thema dabei, dass das eben, das spielt ja auch ins Patriarchat und in die ganzen Strukturen mit ein. Ne? Dass man, das kann nur die Mutter. Deswegen muss die ja auch dann zu Hause bleiben.
Ja, absolut wichtiger Punkt. Und da nehme ich auch nochmal die Unterscheidung. Ne, da will euch keiner was nehmen, weil ich habe nämlich das manchmal gedacht bei Mutterinstinkt, weil ich so dachte, hör, habe ich aber doch irgendwie. So, aber es geht nicht darum, dass euch jemand was wegnehmen will, sondern die Intuition, die dürft ihr haben, die werdet ihr auch haben. Also die habe ich auch. Ich habe eine starke Intuition. Aber das ist was anderes als der Mutterinstinkt sozusagen. Ja, den es nicht gibt. Wow, was für ein tolles Gespräch, Annika. Ich danke. Total wichtig. Und also wenn ihr das hier gerade hört, schickt das gerne weiter, teilt diese Folge gerne an sämtliche Menschen in eurer Umgebung, weil ich glaube, das ist so wichtig, dass Menschen darüber mehr hören und darüber mehr erfahren, weil es dann nochmal ein ganz anderes Verständnis, einen anderen Blick auch auf Mütter, auf Menschen, auf Familien und auf Strukturen und auch aufs Patriarchat am Ende gibt, ne?
Vielleicht noch ein ganz kleiner Punkt, weil dir ja auch viele Frauen zuhören oder uns jetzt gerade, die im Kinderwunsch sind. Auch das, finde ich, schafft nochmal ein Verständnis dafür, wie sehr es eben wehtun kann für die Frauen, die vielleicht Fehlgeburten hatten. Ja. Was es auch bedeutet, wenn du dich eben mit diesen Themen schon sehr intensiv beschäftigst und diese Fehlgeburten gehören einfach mit in unsere Gesellschaft hinein. Es gibt dieses tolle Buch, Jede dritte Frau, du beschreibst das ja auch immer so schön und benennst das alles so, so gut, dass man einfach auch wirklich da nochmal mit seinem Umfeld, das muss ja jetzt auch gar nicht einen selber betreffen, aber auch mit dem Umfeld, wenn dort eine Fehlgeburt stattgefunden hat, dass wir einfach verstehen, da ist jemand, der ist schon total eben wahrscheinlich auch im Gehirn haben sich da schon Dinge verändert und ne, du bist schon auf diese Empathie, auf die Fürsorge, auf all das, was dann kommt und dann findet es eben so nicht statt und das finde ich so wichtig, weil das in unserer Gesellschaft einfach immer noch viel zu wenig Platz hat.
Ja, boah, das ist super wichtig, dass wir, weil wir reden so oft darüber, was verlieren wir eigentlich alles, wenn wir eine Schwangerschaft verlieren. Natürlich das Kind. Aber auch die Vorstellung davon, von uns als Mama, von uns als Familie, eine ganze Lebensvorstellung.
Ja.
Und gleichzeitig passiert hormonell so gigantisch viel und auch im Gehirn. Also das ist nochmal so ein wichtiger Punkt, finde ich, zu sagen, ihr seid dann da eigentlich schon im Kinderwunsch und auch gerade mit Fehlgeburten nochmal, seid ihr eigentlich schon in der erweiterten Form eures Gehirns, also wirklich, dass diese Areale erweitert werden. Und dann wird euch das wieder genommen. So, also ihr seid eigentlich schon optimal vorbereitet auf diese Mutterschaft und dann geht es wieder Kommando zurück. Das erklärt auch nochmal, warum wir, also nochmal zusätzlich, warum wir so empfindlich sind im Kinderwunsch. Also warum uns bestimmte Sätze so tief treffen, die vielleicht von außen betrachtet manchmal gar nicht, so kann man das nicht so nachvollziehen. Ne? Also ich habe das schon mal gesagt, dass ich das so... Ja, ne, Salz auf der Haut ist nicht schlimm, aber Salz auf einer offenen Wunde ist schlimm.
Oh ja. Ja.
So, und das, das ist es irgendwie beim Kinderwunsch, ne? Also da sind da diese gut gemeinten Ratschläge, die wir alle schon 100-mal gehört haben. Entspannt euch da mal, vielleicht soll es bei euch nicht sein und ich weiß nicht was. Und die tun so weh und die tun weh aus völliger Berechtigung, weil die wirklich auch schmerzhaft und verletzend sind. Aber in dieser hormonellen Situation und in dieser veränderten Gehirnsituation nochmal auf einer viel feinstofflicheren, tieferen Ebene. Ne?
Ja, absolut. Genau.
Super wichtig. Nochmal danke, dass du das nochmal gesagt hast.
Zum Abschluss vielleicht. Ja,
ja, weil ich glaube, da können jetzt dann auch viele, die zuhören, sich nochmal mehr gesehen fühlen, auch in ihrer Situation. Ja.
Ja, ja. Das ist schön.
Dir. Ja, total. Annika, ich danke dir von ganzem Herzen für deine Zeit, für dein Wissen, für deine Arbeit, für dieses wundervolle Buch, was wir ja jetzt sogar verlosen dürfen. Und genau, sämtliche Infos packen wir in die Shownotes, packe ich in die Shownotes. Und dann kann ich es gar nicht erwarten, diese Folge rauszubringen.
Schön, ganz toll.
War vielen, schön. Vielen Dank, Annika. Alles Liebe für dich.
Dankeschön, das wünsche ich dir auch und allen Zuhörenden, Zuhörerinnen auch.
Ja, da schließe ich mich an. Ich wünsche euch auch von Herzen alles, alles Liebe, dass sich ja euer Weg gut anfühlt und dass ihr eure Intuition findet, euer Bauchgefühl wiederfindet oder beibehalten könnt. Und wünsche euch einfach ganz viel Kraft für den Weg, wo ihr gerade so steht. Alles, alles Liebe und bis zur nächsten Folge.